Also ich bin leidenschaftlicher PC-Spieler zum Beispiel. So, wie viele Erwachsene?
Nein, das ist eine psychische Störung. Das ist ja wieder was ganz anderes.
Das sagst du.
Ja, damit musst du zum Arzt.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch, dann schicken wir mal jemanden vorbei von unserem mobilen sozialen Hilfsdienst.
Genau, schick mal einen vorbei. Den setze ich hier mit dazu und dann fängt er auch an.
Dickliche, schuppende Brillenträger, die den ganzen Tag nur vor dem PC sitzen und zocken. So seid ihr.
Ja,
und wenn dann ein einziges Mal nur einer von euch mal raus kann in die Realität, dann nehmt ihr sofort eine Waffe und macht ein Gemetzel.
Genau.
So ist es doch.
Ich bin der
Da kannst du den Wolfgang Bosbach fragen, der weiß das.
Genau, Killerspielspieler, genau, ja.
Report Nummer 233, Nazisterium. Hallo und herzlich knackei willkommen zum 233. Komport, den ich am heutigen sonnigen Freitag, dem 29. Oktober 2010, aufgenommen habe.
It is 12:44.
Jawohl, ja. Und heute gibt es wieder die gewohnte Dreiteilung, zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space, mit Meldungen auch aus dem Space, dafür kommt der LHC wieder nicht drin vor. Das Intro kam aus der Lädline vom 14.09., die Killerspieler. Und der Titel, kann ich ja mal so nebenbei schon mal erläutern, wird nicht nur in Teil 1 erklärt, sondern kommt von einem Ministerium, was offiziell gar nicht Ministerium heißt, aber Nazi-Iger war, als alle behauptet haben. Aber ja, und was es damit auf sich hat, das hört ihr in Teil 1. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, indem ihr hier einfach weiterhört, das ist genau der Teil 1. Politik, die erste Hälfte für diese Woche mit Zensurmeldungen. Da gab es unter anderem eine Debatte im Unterausschuss Neue Medien und das Nazisterium. 9 Grad clear. Cool greetings. Können allerdings auch 10 sein. Wenn es 9 sind, fühlen sie sich an wie 7. Wenn es 10 sind, fühlen sie sich an wie 9. Jawohl. Die Uhr ist abgedatet. Jetzt kann sie auch die Zeit wieder richtig. Wind macht 15 oder was waren es? 10 bis 30, irgendwie so, aus dem South. Und es ist heute mal wieder angenehmeres Wetter. Was allerdings ehrlich gesagt, tock, jetzt habe ich tatsächlich Klackerschuhe an. Was allerdings ehrlich gesagt auch nicht so besonders schwer ist. Ja, so, da bin ich dann wieder. Mit einem Airplane-Mode. So, und ansonsten hätten wir da ein Auto. Wer hätte das gedacht? Ja, weißt du, hier fährst du jetzt so nicht lang. So, und zwar hätten wir als erstes erstmal den Ricke, der leuchtet nämlich alles. Das ganze Tebakel. Ex-Telekom-Chef weist Spitzelvorwürfe zurück, berichtet die Tagesschau/der WDR. Wir haben nie über illegale Methoden gesprochen, sagte Kai-Uwe Ricke am Freitag, letzten Freitag vor dem Landgericht Bonn. Der Ex-Terrorcam-Chef war im Prozess um die sogenannte Spitzel-Affäre als Zeuge geladen. Na, oder anders ausgedrückt, er will von nichts gewusst haben und schiebt die Schuld alleine auf den Sicherheitsfritzen. Gut, das haben die anderen auch schon alle versucht. Von daher wird der wohl als Bauernopfer herhalten dürfen. Und nachdem der nicht beweisen kann, wie es aussieht, dass er Aufträge bekommen hat, doch tatsächlich irgendwie alles auszuschnüffeln, was nicht bei drei verschwunden ist, wird er dann als Bauernopfer tatsächlich geopfert. Ja, schön, fällt mir dazu spontan ein. Also ist halt eine Meldung vom letzten Freitag, logischerweise. So, dann gibt's Zensurmeldungen und das auch noch mehr als eine. Als erstes hätte ich da mal vom letzten Freitagmittag eine Meldung von Hetzpolitik. Der FDP-Europaabgeordnete Alexander Alvaro berichtet auf seiner Webseite über einen möglichen Kompromiss im Rahmen der Zensilia-Pläne. Der Kompromiss könnte so aussehen, dass die Netzsperre nicht verbindlich von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen, sondern sich jeder Staat aussuchen kann, ob er die Zensur macht oder nicht. Womit dann auch klar ist, was wir dann hier kriegen. Da werden wir hier natürlich, dank Herrn de Schnüffler, die Zensur sowas von verpflichtend kriegen. Ja, und dass SLS sich da ernsthaft gegen wehren kann, ja mei, sie kann ja zurücktreten, nicht? Also, ja. Na, lassen wir uns mal überraschen. schrub da, wer schrub denn da eigentlich? Der Becke da, Markus. So, dann gab es BKA-Zahlen. Das BKA veröffentlicht Zahlen zu löschen statt sperren, hat der Fefe aus der Zeit rausgeklickt. Die Mehrzahl der vom BKA verfolgten Seiten ist in den USA gehostet. Im Durchschnitt 48% stammen von dort. Eine Woche nach dem entsprechenden Hilfsersuchen des Bundeskriminellen Amtes an die dortigen Behörden waren davon noch 40% verfügbar. Was ein guter Wert zu sein scheint, liegt doch in den meisten anderen aufgeführten Ländern höher. Liegt er doch in den meisten anderen Ländern höher. Irgendwo sind hier noch Leute. Ich hasse es, wenn Leute mir in meinen Podcast reinquatschen wollen. Auch wenn sie das nicht wollen. Ja, und leider fehlt da allerdings irgendwie die Statistik, wie lange das Bundeskriminelle Amt wohl auf den Adressen gesessen hat, bevor sie überhaupt mal irgendwie ihren Arsch in Bewegung gesetzt haben. Plus, was da auch absolut überhaupt nirgendwo steht, ist, sie gucken nach genau einer Woche. Und danach, wenn also nach 8 Tagen die Seiten dann 100% weg sind, dann ist das fürs Bundeskriminelle Amt trotzdem immer noch ein Grund, nach Zensur zu schreien. Weil nach 7 Tagen waren ja noch so viele Seiten da. Was allerdings nicht so wirklich massiv verwirrend ist, weil ja in USA irgendwie eine 7-Tage-Frist vom FBI aus gilt. Die wollen 7 Tage lang gucken können. Oder anders ausgedrückt, nach genau 7 Tagen zu gucken, ist so ein bisschen dämlich. Weil nach genau 7 Tagen das FBI noch nicht fertig ist mit gucken. Na, weil vor allen Dingen ja auch der Weg, wie sie die Informationen dann in Richtung FBI schleudern, ja auch nochmal ein paar Sekunden dauert. Ist also nach ganz, ganz genau 7 Tagen überhaupt nichts zu erwarten. Aber hey! Na, und dann ist auch gerade in USA dafür auffallen, die sind nun nicht gerade für ihre lasche Sexualmoral bekannt und berühmt, sondern doch eher dafür, dass da auch schon eine freigelegte Brustwarze zu einer großen Aufregung führt. Ja, oder anders ausgedrückt, gerade dass die USA jetzt irgendwie ein Kinderporno-Land wären, darf man irgendwie begründet bezweifeln. Kann das sein, dass irgendwie das iPhone 4 jetzt hier lauter Pushs kriegt? Während ich aufnehme, finde ich das allerdings nur begrenzt lustig. Weißt du was, iPhone 4, wenn du so weitermachst, kommst du auch in den Airplane-Mode. Ha, fein. Mein 3G wird angelockt, sagt Telekom. Ja, ich habe denen ja auch die Belege zuschicken können, dass das 3G tatsächlich offiziell ist. Ja, so, und also USA als Kinderporno-Hort kommen so ein bisschen komisch. Ne, da gab es ja auch schon mal die Geschichte, dass ein, wie war das, 13-Jähriger, nee, war der nicht sogar noch jünger, ein 11-Jähriger, verfolgt wurde, weil er seiner Schwester beim Pullern zugesehen haben soll. Vergewaltigung, Vergewaltigung. Ne, das arme Kind hat danach dann wahrscheinlich irgendwie einen Knall fürs Leben weg, aber hey. Und ja. Plus, was da halt auch irgendwie nicht auftauchte, wie viel von den Sachen, die da irgendwo rumstanden, war Zeug, was überall außerhalb von Deutschland legal ist. Also halt fiktionaler Quatsch. Texte, 3D-Renderings, Grafiken, Zeichnungen, was weiß ich, wo eben keine Missbrauchshandlungen gezeigt werden. Ja, aber... Am Montag gab es dann NDR und DK, Netzpolitik, Zitat aus dem BKA-Brief. Richtig spannend wird es auf Seite 9 bei der Frage nach der internationalen Zusammenarbeit. Wer bisher dachte, der internationale Kampf gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch sei ein ebenso edeles wie verbindendes Anliegen aller Europäer, wird je enttäuscht. Dänemark und Norwegen unterrichten aufgrund der jahrelangen schlechten Erfahrungen mit der Anregung von Löschungen die Staaten, in denen die festgestellten kinderpornografischen Angebote gehostet werden, nicht mehr. Sowohl das Löschen als auch das Sperren kinderpornografischer Inhalte dienen primär der Gefahrenabwehr und nicht der Strafverfolgung der Täter. Aha, interessant. Oder anders ausgedrückt, in diesen 2 Ländern, die uns ja auch schon mal als Vorbilder vorgelegt wurden, Norwegen hieß das nicht, NDR, die uns schon mal als Vorbilder vorgelegt wurden, die tun gar nichts. Verbergen statt verfolgen ist da die Maxime. Ja, ich meine, da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Seiten dann ewig da bleiben. Und anders ausgedrückt, die norwegischen und dänischen Zensurlisten kann man einfach mal komplett an die Provider melden. Ja, weil die tun das nicht selber. Das heißt, da werden Sachen nur gelöscht, wenn die versehentlich auch noch von einem anderen Staat entdeckt wurden. Was ja, wenn es doch einen so riesigen Markt gibt, so selten passieren könnte. Ja gut, so riesig ist der Markt nicht. Na, da gab es ja auch schon diverse Feststellungen, die darauf hindeuten, dass also aus dem Millionenmarkt irgendwie nichts übrig bleibt. Na, selbst das Bundeskriminelle Amt kann das nicht bestätigen, dass es da einen Millionenmarkt gibt, aber hey. So. Dann gab es im Unterausschuss Neue Medien eine Debatte über den ganzen Zensurscheiß. Und da habe ich einfach mal aus dem Live-Blog von Netzpolitik was rauskopiert. Zirkel zur Gesamtsituation. Löschen ist seit langem fester Bestandteil der BKA-Strategie, aber bisher immer nur bedingt gelungen. Probleme im Ausland. Anführungszeichen, in 44% der Fälle noch nicht gelöscht. Im Bericht ist die Rede von nach einer Woche nicht gelöscht. Na, oder anders ausgedrückt, Zirkel stellt sich da also, Zirkel stellt sich also hin und schwafelt Dinge, die mit den Unterlagen aus seinem eigenen Amt so nicht bestätigt werden können. Na, da fragt man sich, hat der Mann überhaupt die Unterlagen gelesen, die sein eigenes Amt verbreitet hat? Oder ist er zum Lesen nur begrenzt in der Lage? Oder hat ihm der Mitarbeiter, der ihm aufgeschrieben hat, was er zu sagen hat, das nicht aufgeschrieben? Na, also, ja. Bestrebungen, ein Maximum an Löschinitiative zu erreichen, korrigiert den 44% Fehler nach einer Woche. 48% der Seite gehostet in den USA. Auch das Ausland hat Probleme, einerseits Strafverfolgung zu betreiben, andererseits überhaupt erstmal den Provider, er meint Hoster, zu finden. Weil der häufig verschleiert wird. Wie verschleiert man einen Hoster? Na, das würde mich bei Gelegenheit mal interessieren. Ich meine, hallo, ihr habt eine Webseite. Eine Webseite hat mindestens eine IP-Adresse. Und eine IP-Adresse lässt sich im Whoist ziemlich eindeutig zurückverfolgen. Ist nicht so, als würden IP-Adressen einfach mal blind vergeben. Na, also, ja. Da hat Oliver Süme vom Eco-Verband dem BKA-Zensierke widersprochen. Erfolge waren viel positiver als dargestellt. Viele Fälle in Deutschland werden meist innerhalb von wenigen Stunden gelöscht. BKA-Statistiken hinsichtlich der Hosting-Orte können bestätigt werden. Knapp 100% der im Ausland gehosteten Angebote sind nach 3 Wochen gelöscht. Das erklärt dann wohl, wieso BKA die Einwochenfrist für ihre Statistik wählte. Na, da gab es dann auch irgendwie eine Aussage, es gäbe eine Einigung mit dem Innenministerium, zwar auch nach einer Woche weiter nochmal zu gucken, aber das nicht zu vermelden. Da würde mich mal interessieren, gibt's das irgendwo in schriftlich? Na, weil kann ja eigentlich nicht angehen, dass das Innenministerium, also Herr Duschnüffler, anordnet, die haben gefälligst so zu tun, als wüssten sie nicht, was nach einer Woche passiert. Aber die dann trotzdem gucken zu lassen. Ich meine, hallo? Denkt denn keiner an die Kinder? Na, also was das für ein Scheiß wird. So, dann, insbesondere in Russland, schnelle Löschung, 98,6% Erfolgsquote in den Ländern, in denen es keine Inhope-Kontaktstelle gibt und die Provider direkt angeschrieben werden. Außerdem ist das Nachhaken ein wichtiger Punkt, wenn festgestellt wird, dass nicht gelöscht wurde. Kritisiert ihr 1-Wochen-Frist. Beim Sperren will man doch täglich aktualisieren. Ich meine, das verträgt sich auch irgendwie schlecht, wenn man einerseits sagt, ja, also die Zensurliste aktualisieren wir täglich. Aber beim Löschen, da fragen wir mal nach 3 Monaten, ob sie vielleicht eventuell möglicherweise. Na? Däh. Verlangt einheitliches Vorgehen vom BKA, Jugendschutznet und FSM. Die hat es bisher nicht gegeben. Zensierke entgegnet, sie haben keine tatsächlichen Zahlen genannt. Ja, und er? Kritisiert die geringe Datenbasis der EQ-Studie, behauptet, es gäbe auch beim BKA in einigen Monaten eine werktägliche Prüfung. Aha, nachdem die 1-Jahresfrist rum ist, oder was? Na, hallo, ihr habt die 1-Jahresfrist bekommen, um zu zeigen, wie großartig ihr funktioniert. Und ihr beweist jetzt, dass ihr eine Zensurinfrastruktur haben wollt. Ja, hallo? Das überrascht doch niemanden. Süme wehrt sich, Studie sei vollständig transparent dargestellt, alles angegeben, was Fakt ist, dauerhafte, ständige Überprüfung ist das, was uns voranbringt. Das ist die Lehre dieser Studie, die Zahlen kommen nicht durch die behaupteten methodischen Mängel, sondern durch das erhöhte Engagementsstandard. Ja, dann ist so Debattenfazit, Zensierke hatte sich wohl mehr von seinen Zahlen erhofft, die er da so als wissenschaftliches Ergebnis der einjährigen Bemühungen vorlegt. Motorflugzeug, wo auch immer du bist, da irgendwo in den Bäumen, beziehungsweise über, egal. Na, also Zinsirke behauptet, tut jetzt so, als wäre das ein Jahr. Also ich meine, ein Jahr gilt das Zensursohle-Gesetz noch nicht. Also von daher kann das gar nicht ein Jahr sein. Es sei denn, Zensierke will behaupten, sie hätten halt das Löschen statt Sperren schon angewendet, bevor es das Gesetz überhaupt gab. Was ja, also ne, ich meine, wäre eh die Frage, warum nicht? Aber hey. Dummerweise gab sich keiner der geladenen Sachverständigen im Unterausschuss Neue Medien des Bundestags mit den sprichwörtlich vor ihre Füße geworfenen mehr als dürftigen Excel-Sheet und dem obskuren Scan eines Faxes zufrieden. Innerhalb weniger Minuten war ein Großteil der Kritik sowohl an Erhebung als auch Auswertung genannt, an deren Ende ein Bericht stand, der selbst den statistischen Ansprüchen eines Häkelkurses an der Volkshochschule nicht gerecht wurde. Da ist jemand stinkig. Peinlich genug war es ohnehin schon gewesen, mit den Daten einen Großteil der von der damaligen Familienministerin Zensursula von den Laien behaupteten Tatsachen widerlegen zu müssen, allen voran mit der Feststellung, dass der größte Teil der Angebote in den USA liegt, einem Land mit durchaus funktionierenden Strafverfolgungsbehörden und aus Sicht der Hardliner kaum zu kritisierendem Rechtssystem. Naja, das ganze Geschwafel von den blöden Schurkenstaaten und in Indien gäbe es ja so viele, ich weiß nicht, ob in Indien überhaupt nur eine einzige Seite gefunden wurde. Es würde mich nicht überraschen, wenn da gar keine Seiten gefunden wurden. Aber hey. Doch Zensierke ist nicht so dumm, wie es aufgrund seiner gebetsmühlenartigen Wiederholungen von Unsinn auf den ersten Blick scheint. Flexibel nutzte er die Situation aus, um nahtlos auf sein anderes großes Anliegen hinzuarbeiten. Die verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung. Geschickt schafft er es, egal welche Frage, auf dieses Thema umzumünzen. Ist die unsinnige Sperrlöschdebatte nun endlich vom Tisch, so wie es der Sachverständige Lutz Donnerhacke mit seiner Forderung nach der Konzentration auf Strafverfolgungsbehörden berechtigt forderte? Jein, man redet nun vom Sperren bis zum Löschen und nutzt die Argumente dagegen als Rückenwind für das nächste große wiederkehrende Thema, die Vorratsdatenspeicherung. Na, oder anders ausgedrückt, der ganze Scheiß geht auch noch weiter. Na, Kampf gegen Windmühlen fällt mir da so irgendwie ein, ich weiß auch nicht. Ich stehe nicht so auf Windmühlen. Und dann gab es noch einen großen Brüller aus einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken. Da waren doch die Linken, ne? Oder waren es die Grünen? Auf jeden Fall Opposition. Kommt raus, das Bundeskriminelle Amt hat für Löschen statt Sperren 6,3 Stellen vorgesehen. Das sind nicht 6 Leute und auch nicht 7 Leute, sondern 6,3 Stellen. Heißt im Wesentlichen, die können da so Größenordnung 13 Leute sitzen haben und die beschäftigen sich Teilzeit mit Löschen. Na, macht das Ganze voll effizient und zeigt auch, wie wichtig ihnen doch ist, zu zeigen, dass man auch löschen kann. 6,3 Stellen. Na, 23,3 Stellen haben sie für den gesamten Komplex des Missbrauchs. Oder der Internetstraftaten, irgendwie sowas. Ne? Also zu gut Deutsch, das ist ihnen ach so wichtig. Na, und der größte Tatort der ganzen Welt. Da haben sie dann noch nicht mal 30 Leute sitzen. Ja, ja, Stellen, ich weiß. Na, also ja, das Bundeskriminelle Amt beweist, wie überaus wichtig ihnen das doch alles ist. Und sie hätten ja auch keine Personalprobleme. Na, aber gelöscht kriegen sie trotzdem nichts, weil, nun ja, also da erstmal gibt es dann den Kaffeekocher, dann gibt's den Akten hin und her Schieber, dann gibt's den Quatsch und so. Also da bleibt nicht mehr viel übrig. Würde mich nicht wundern, wenn da gerade mal irgendwie eine Person sich mal so für ein paar Stunden pro Tag beschäftigt damit. Na? Also, ja. Ne? Plus, wenn man dann die vom BKA veröffentlichten Zahlen da mit drin tut, stellt man fest, naja, also das kann nicht so richtig doll effizient gewesen sein, was sie da gemacht haben. Aber hey, dann gab's am Mittwoch den EU-Kompromiss. Der Kulturausschuss des EU-Parlaments hat am heutigen Mittwoch einen Änderungsantrag zum Richtlinienvorschlag zur besseren Bekämpfung des sexuellen Kindesmissbrauchs beschlossen, wonach Blockaden von Webseiten nicht verbindlich werden sollen. Na, also, ja, jetzt ist also das offizielle Ergebnis tatsächlich, sie wollen die Zensur optional machen. Na Mensch, das ist ja löblich. Na, und dann werden sie irgendwann danach dann mal mit der Idee vorbeikommen, dass man das doch wieder vereinheitlichen müsste und dann wird die Zensur nämlich plötzlich nicht mehr optional. Huch! Ne, wäre so eine Möglichkeit. Jeder Mitgliedstaat müsste vielmehr Vorkehrungen zum unverzüglichen Löschen von Darstellungen sexueller Handlungen an Personen unter 18 Jahren im Internet auf Grundlage rechtsstaatlicher Maßnahmen treffen. Oder anders ausgedrückt, Der 18-Jährige, der seine 17-jährige Freundin nackt fotografiert und das dann vielleicht bei irgendeine Webseite, sagen wir mal Facebook, einstellt, der kriegt Ärger dafür, weil sexuelle Handlungen an Personen unter 18 Jahren. Gut, solange er selber dafür noch nicht bestraft wird, aber das kommt bestimmt auch noch. Na, prüdes Moralverständnis. Letztere sollen sicherstellen, dass das Entfernen auf das unbedingt Notwendige beschränkt wird. Darüber hinaus soll die EU Löschbemühungen von Drittstaaten unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen Europol und dem Meldestellenverbund INHOP verstärken. Anderweitige Maßnahmen wie Websperren obliegt laut dem Antrag den Mitgliedstaaten. Wie heißen wir kriegen's? Na, zur Not halt kurz vor der nächsten Wahl. Wenn die FDP sowieso schon 3% reif geschossen ist. Aber hey. Voraussetzung für deren Anwendung soll sein, dass Löschanstrengungen nicht greifen, zusätzliche Mittel einem Richtervorbehalt unterliegen und die Betroffenen über die Gründe informiert werden, sowie ihnen der Rechtsweg offen steht. Ja, das mit dem Rechtsweg, wie gut das funktioniert, merkt man ja bei illegalen Hausdurchsuchungen. Ne, da steht einem der Rechtsweg auch offen. Man kann dann hinterher, so Größenordnung 2 Jahre später, vom Gericht festgestellt bekommen, dass das übrigens illegal war. Hat dann nur keine Auswirkungen mehr, weil das Kind liegt dann bereits im Brunnen und schreien tut's auch nicht mehr. Aber hey. Na, also, ja, der Kompromiss ist jetzt also, drücken wir es mal vorsichtig aus. Ich würde das Ding trotzdem nicht haben wollen. Aber mich fragt ja keiner. So, dann, dann war das das, genau. Dann gibt's in Rheinland-Pfalz, rechts außen, auch in Rheinland-Pfalz, ne? Rund 100 Organisationen von Migranten, die dem Paritätischen Gesamtverband angehören, haben dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, CSU, einen Brief mit scharfer Kritik geschrieben. Seehofer hatte gesagt, Türken und Araber täten sich mit der Integration schwerer. Deutschland brauche keine weitere Zuwanderung aus diesen Kulturkreisen. Anführungszeichen, ihre Aussagen befeuern eine rückwärtsgewandte Debatte, die wir schon lange überwunden geglaubt hatten, hieß es in dem Brief, der FR vorliegt. Fakten werden verdreht und Stimmungen geschürt, die dem gesellschaftlichen Zusammenhalt ernsthaft gefährden. Die aktuelle Diskussion zeuge von mangelndem Respekt gegenüber den Migranten sowie allen weltoffenen und toleranten Bürgern. Wir verurteilen diese Art von Populismus aufs Schärfste, heißt es in dem Brief. Seehofer solle schnellstmöglich zu der gebotenen Sachlichkeit zurückkehren und die Stigmatisierung von ganzen Personengruppen vermeiden. Und dann hat die CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2011 in Rheinland-Pfalz sich so rechts außen betätigt, wie das nun mal CDU-Abgeordnete gerne tun, wenn sie irgendwie der Meinung sind, man könne mit Nazi-Parolen tatsächlich noch irgendwie Stimmen gewinnen. Und die forderte unterdessen härtere Sanktionen und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber integrationsunwilligen Ausländern. Übrigens, die Regier, die auch offiziell festgestellt hat, man müsste mal irgendwie genauer gucken, wie viele integrationsunwillige Ausländer es denn überhaupt gibt, wie viele Leute denn eigentlich Deutschkurse abbrechen. Die musste zugeben, dass dummerweise der Ansturm auf die Deutschkurse gerade in der letzten Zeit massiv gestiegen ist. So ein Zufall. Wer sich vorsätzlich von der Integration verweigere und etwa Sprachkurse nicht besuche, der müsse sanktioniert werden, im Zweifel bis hin zur Frage des Aufenthaltsstatus, sagte Klöckner am Freitag in Mainz bei der Vorstellung eines 8-Punkte-Programms. Oder anders ausgedrückt, die christlich zensierende Union fischt mal wieder in Nazi-Becken. So weit rechts außen, dass man da den Unterschied zur braunen Scheiße nur mit besonders vorsichtiger Beobachtung unterscheiden kann. Aber hey. So, dann gibt's ein kartenloses U-Boot, nämlich ein britisches. Ein britisches Atom-U-Boot ist nämlich auf Grund gelaufen. Ein britisches Atom-U-Boot ist vor der schottischen Westküste auf Grund gelaufen. Der Unfall passierte auch heute Morgen. Verletzt wurde niemand. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dass es sich nicht um einen nuklearen Zwischenfall handele. Demnach besteht keine Gefahr für die Umwelt. Auch sind nach seinen Angaben keine Raketen an Bord. Das Boot sei für Überwachungszwecke unterwegs gewesen. Medien berichten, die Mannschaft warte jetzt auf die zurückkehrende Flut, um das Boot zu befreien. Und heute meint letzten Freitag. Und ich frage mich, hatten die keine Karten? Haben die nicht irgendwie sowas wie ein GPS? Ich meine, okay, wenn sie untergetaucht sind, dann hilft ihnen ein GPS nicht. Aber, die laufen auf Grund. Man möchte doch irgendwie meinen, dass sie in der Lage sind, ihre Umgebung ein wenig genauer wahrzunehmen, als dass sie dann erst irgendwo auf eine Sandbank draufrutschen und dann feststellen, huch, hier ist es ja gar nicht so tief, wie wir dachten. Aber hey, Und FIFA hat das dann auch. Das neueste und größte Atom-U-Boot der britischen Marine, die HMS Astute, ist auf Grund gelaufen. Sie dementieren ausdrücklich, dass es Verletzte oder einen Atomunfall gab. Wie beruhigend. Okay, der Reaktor ist nicht geplatzt. Wir sind einfach generell zu inkompetent für die Schifffahrt. Wieso bauen die Briten eigentlich so große U-Boote? Hier erklärt das jemand. Kurzfassung, weil sie die Automatisierung der Bordelektronik nicht hinkriegen und daher lieber auf manuelle Bedienung setzen und dann halt mehr Crew brauchen. Die BBC hat ein großartiges Zitat des Kapitäns. Speaking to the BBC last month, HMS Astute's commanding officer, Commander Andy Coles, said, "We have a brand new method of controlling the submarine, which is by a platform management system rather than the old conventional way of doing everything of using our hands. This is all fly-by-wire technology, including only an autopilot rather than a steering column." Das hat er natürlich vorher gesagt. Also, die haben eine ganz tolle neue Steuertechnik, die ist so richtig fly-by-wire und ganz toll elektronisch und großartig. Alles ganz toll neu. Ja, da war wohl irgendwie was noch nicht richtig funktionsfähig. Hust. Aber hey, dann hatte Clinton, oder während der Clinton-Ära, haben sie mal für ein paar Monate die Atomraketen-Launch kurz verlegt. Sagt nicht irgendein Fox News-Reporter, sondern der Ex-Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Hugh Shelton, der das in seinem Buch geschrieben hat. Also der, der dafür zuständig war. Zu gut Deutsch. Na, und der Trick ist der, also erst irgendwie wollten so die Codes irgendwie haben, da hat dann der Verantwortliche immer gesagt, nee, der Clinton, der ist gerade in wichtiger Besprechung, den können wir jetzt gerade nicht stören. Und als sie die dann irgendwann mal austauschen wollten, mussten sie dann zugeben, ja, die haben wir nicht mehr. Huch! Was? Wie? Hat die irgendjemand anders? Wo sind die hin? WTF? Also, ja. Und dann hatte FIFA noch für den historischen Kontext. Die Launchcodes für die US-Minuteman-Raketen waren bis 1977 eine Reihe von Nullen. Nämlich 8 Stück, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. So, dann, weil ja Merkel gerade rumbrüllt von wegen Defizitsünder sollen doch alle Stimmrechte verlieren. Naja, also im Jahr 2009 hielten nur 6 Mitgliedstaaten die Defizitobergrenze ein. Im vergangenen Jahr habe nur 6 Staaten die erlaubte Defizitobergrenze eingehalten, geht aus neuen Zahlen der Europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor. Die Obergrenze liegt bei 3% des Bruttoinlandsprodukts. Unter dieser Grenze liegen zum Beispiel Deutschland, Luxemburg und Schweden. Die größten Haushaltslöcher weist den Statistikern zufolge Irland auf, gefolgt von Großbritannien und Spanien. Allerdings liegen für Griechenland noch keine gesicherten Zahlen vor. Wie Eurostat mitteilte, sollen die Daten von dort noch einmal genau überprüft werden. Athen hatte seine Bilanzen jahrelang gefälscht. Na, also, wenn man dann wirklich ernst macht und jedem, der über der Defizitgrenze liegt, was Deutschland Gerüchten zufolge ja auch irgendwie kürzlich schon mal getan hat, jedes Stimmrecht wirklich wegnähme, dann bliebe am Ende eigentlich, also ich weiß nicht, ob außer Luxemburg noch irgendjemand übrig bliebe, aber also viele Staaten werden das dann nicht mehr, die die EU im Wesentlichen darstellen. Da kann ja jemand durchregieren. So, am Samstag hat WikiLeaks dann Dokumente zum Irakkrieg rausgelassen und die ersten öffentlichen Reaktionen waren dann ganz besonders putzig. Das erste, was ich irgendwo gesehen hatte, war, ja, das ist ja eh nichts Neues. Und das zweite war dann die Clinton, also die Außenministerin hat dann rausgelassen, man würde doch Leben gefährden. Ja, wenn nicht nichts Neues ist, warum gefährdet es dann Leben? Leute, könnt ihr euch mal einigen? Ja, also im Wesentlichen kam dabei raus, dass, oder konnte man da jetzt nachlesen, die USA haben Folter gut geheißen. Auch das alles nicht wirklich überraschend, aber ja. Na, so richtig gewusst hat man es vorher halt nicht. Man konnte es begründet vermuten, aber wissen kann man es halt jetzt, also immer vorausgesetzt, ist alles echt. Söldnerfirmen verschlimmerten nämlich das Chaos im Irak. Washington, weitere erschreckende Details über den Irakkrieg. So hat der Einsatz privater Sicherheitsfirmen das Kriegschaos erheblich verschärft, geht laut New York Times aus den geheimen Militärakten hervor, die die Internetplattform WikiLeaks veröffentlichte. Es habe an Koordinierung mit den Streitkräften gemangelt. Die Söldner schossen, oft ohne große Unterschiede zu machen, auf unbewaffnete irakische Zivilisten, irakische Sicherheitskräfte, US-Soldaten und sogar auf andere private Sicherheitsleute mit wenig oder gar keinen Konsequenzen. Das klingt für mich, als wäre da Blackwater kein Einzelfall gewesen. Na, nur noch mal für die Erinnerung, Blackwater, die sind mal bei einer Kreuzung Amok gelaufen und haben einfach alles niedergeballert, was irgendwie nicht bei 3 sofort verschwunden war. Und bei der Gelegenheit mal so, ich weiß nicht, war es schon eine 3-stellige Anzahl, auf jeden Fall eine Reihe Zivilisten umgebracht. Na, das war halt auch irgendwie nicht so öffentlich vermittelbar, was die da eigentlich noch sollen. Danach haben sie dann eine Reihe Verträge verloren, haben sich umbenannt, jetzt heißen sie XE und haben wieder eine Reihe Verträge. So ein Zufall. Habe ich mir jedenfalls am Sonntag reingeklebt. Dann gibt's auch das Nazisterium, dem ich ja diese Woche den Titel gegeben habe. Nämlich unser herzallerliebstes Außenministerium. Und zwar ist da im Jahr 2003, was glaube ich, hat ein Fischer, Joschka Fischer, nämlich mal gesagt, wie wär's, wenn wir mal nachgucken, wie denn eigentlich dieses Ministerium sich so während der Nazizeit verhalten hat. Na, weil, wie war das, er wollte irgendwie abschaffen, dass Altnazis nach ihrem Tod noch ein ehrendes Andenken, Blafasel, kriegen. Und hat gesagt, ja, dann gucken wir doch mal, wie war denn das? Und, naja, also turns out, dass jahrzehntelang das Auswärtige Amt die Legende verbreitet hat, seine Diplomaten hätten nichts mit dem Holocaust zu tun gehabt. 65 Jahre später stellen Historiker nun fest, sie waren tief in die braunen Verbrechen verstrickt. Das Auswärtige Amt hatte nach Recherchen von Historikern maßgeblichen Anteil an der Ermordung der europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs, obwohl das Ministerium seine Diplomaten jahrzehntelang als Unschuldsengel darstellte, die mit den Verbrechen der Nazis nichts zu tun hatten, berichtet der Spiegel und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung übereinstimmend am Samstag unter Berufung auf eine vom ehemaligen Außenminister Joschka Fischer in Auftrag gegebene Studie, die gestern erst vorgestellt wurde, aber ja. Das Auswärtige Amt war eine verbrecherische Organisation, sagte der Kommissionsleiter der Marburger Historiker Eckhard Konze dem Spiegel. Anders als vom Auswärtigen Amt über Jahrzehnte verbreitet, schirmte sich das Amt nicht etwa vom nationalsozialistischen Apparat ab, sondern arbeitete diesem auch noch bei der Judenvernichtung aktiv zu. Das Auswärtige Amt war an allen Maßnahmen der Verfolgung, Entrechtung, Vertreibung und Vernichtung der Juden von Anfang an aktiv beteiligt, sagte Konze der FAS. Nach 1945 sei ein erheblicher Aufwand betrieben worden, das zu vertuschen. Das ist in dieser Gesamtschau tatsächlich schockierend. Na, und wenn man sich dann nochmal in den Hinterkopf zurückruft, wie gerade, oder wie immer gerne rumgepöbelt wird, die bösen Stasi-Leute, ne? Jeder, der irgendwie mal bei der Stasi auch nur in der Nähe gewesen ist, wird ja jetzt verteufelt, aber die haben damals Alt-Nazis oder nicht mal mehr alt, die haben Nazis geschützt. Nach 45. Ja, ich meine, wundert auch nicht, ne? Welcher Geheimdienst war es? Bundesnachrichten? Bundeskriminal? Na, also einer von den Geheimdiensten ist ja auch, ne, mit Gehlen da als Basis einem Alt-Nazi aufgebaut worden, der dann da auch noch seine ganzen Kumpels alle noch rankarren konnte. Na, oder anders ausgedrückt, ach, die haben Nazis geschützt. Ja gut, das hat eine Tradition in der BRD. Das ist schon gut so, so ungefähr. Na, das ist konservativ. Konservativ ist, wenn man Nazis schützt. Ja, könnte man argumentieren. Im politischen Archiv in Berlin fanden die Historiker beispielsweise eine Reiseabrechnung des Leiters des Judenreferats im Auswärtigen Amt. Franz Rademacher, erstaunlich offen, wird darin über Morde an Juden geschrieben. Als Grund für eine Dienstreise von Berlin nach Belgrad und Budapest gibt Rademacher an, Doppelpunkt, Liquidation von Juden in Belgrad und Besprechung mit ungarischen Emissären in Budapest. Zur Ausbildung der Attachés gehörte nach den Erkenntnissen der Geschichtsforscher auch von Mitte der 30er Jahre bis Kriegsausbruch 39 ein Besuch bei Adolf Hitler auf dem Obersalzberg und im Konzentrationslager Dachau. Na, also die können sich überhaupt gar nicht darauf berufen, nichts gewusst zu haben. Die haben ganz definitiv gewusst und die haben mitgemacht. Na? Also ich meine, ist schon ein interessantes Ergebnis dafür, dass eigentlich nur die ehemaligen NSDAP-Mitglieder nicht mehr in der offiziellen Ministeriumszeitung als mit irrendem Ansehen bla verstorben dargestellt werden sollten. Das ist eigentlich ein vernichtendes Urteil, was die Historiker da ausstellen. Na, plus die spannende Frage, die sich mir halt aufdrängt, ist, wie viele Ministerien haben denn noch so ähnlich Dreck am Stecken? Kann mir ja keiner erzählen, dass das einzige Ministerium war. Kann mir ja nur beim besten Willen keiner erzählen. Na, also wie viele hochrangige Regierungsmitglieder der frühen BRD haben denn eigentlich selber Nazi-Vergangenheit gehabt? Na, und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, Nazi-Vergangenheit, wie viele hochrangige Mitglieder der heutigen Regierung haben eine Stasi-Vergangenheit? Na, das wäre mal so langsam an der Zeit, Vergangenheit aufzurollen. Ich meine, okay, wenn wir bei den Nazis jetzt 70 Jahre brauchen, also in 50 Jahren können wir doch mal anfangen, die Stasi-Vergangenheiten der jetzigen Regierung aufzuarbeiten. Oder was? Die Studie der Internationalen Historikerkommission soll kommende Woche in Berlin vorgestellt werden. Ja, gestern. Die Kommission war 2005 von Fischer eingesetzt worden, um die Geschichte des Ministeriums während der Nazizeit und dessen Umgang mit der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik zu erforschen. Fischer zeigte sich erschüttert. Ich las den Bericht und war zunehmend immer mehr entsetzt. Ja, Westerbrüller hat gestern auch schon Standardfloskeln abgesondert geworthülst. Oh, das ist aber schlimm. Oh, das ist aber schlimm. Oh, das ist aber schlimm. So, wenn man den ganzen Worthülsendreck einfach mal entkernt, ist das das, was übrig bleibt. Huch. Ja, aber er will natürlich auch von nichts gewusst haben. Ja, ich meine, gut, darauf kann sich jetzt niemand mehr berufen. Ja, so. Zumindest ab jetzt darf es als allgemein bekannt gelten, dass das sogenannte Auswärtige Amt, man könnte es auch Außenministerium nennen, eine massive Nazi-Vergangenheit hatte. Oder hat. Haben tut es ja immer noch die Vergangenheit. Und Steinschreier hat auch gesagt, es sei unglaublich, dass bis zu einer systematischen Aufarbeitung fast 60 Jahre vergangen seien. Ja, die haben halt alle kein Interesse drin gehabt. Hä? Amtsinhaber Guido Westerbrüller, FDP, bezeichnete die Studie als gewichtiges Werk und will sie in die Attaché-Ausbildung einbeziehen. Aha, hat also schon am letzten Wochenende gewortwülzt. Ja, nicht wirklich überraschend, aber hey. Laut FAS befasst sich der Bericht der Historikerkommission auch mit der Rolle Ernst von Weizsäckers, der seit April 1938 Staatssekretär im Auswärtigen Amt gewesen war. Der Vater von Altbundespräsident Richard von Weizsäcker habe demzufolge im Mai 1936 die Ausbürgerung des Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann gebilligt, bla, Fasel, bla. Na, also da sind dann auch nochmal die Vergangenheiten von ein paar anderen hochrangigen Personen, die noch gar nicht so lange her sind, auch nochmal in ein geringfügig anderes Licht gerollt worden. Huch. Aber ja, das passiert, wenn man sich mit der Vergangenheit befasst. Übrigens 10 Uhr sagt das iPhone hier. Und am Dienstag gab es dann noch eine Meldung bei Spongel, dass nämlich die abgeschaffte Ehrung für Altnazis von einem Herrn Guido Westerbrülle wieder eingeführt worden ist. So frei nach dem Motto, naja, also wer noch nicht 18 war bei Kriegsende, der wird nur ganz grundsätzlich geehrt, weil der kann ja nichts dafür. Na, weil wer nicht 18 war und in NSDAP oder Hitlerjugend oder sonst was war, der kann da ja nichts für. Okay, interessant. Und alle anderen, ja, da wird grundsätzlich nicht geehrt, aber wir prüfen halt trotzdem und im Wesentlichen könnte ich mir vorstellen, dass da dann doch wieder für jeden eine Ehrung bei rumfällt. Na, oder anders ausgedrückt, Westerbrülle hat im Februar war das wohl schon, wieder eingeführt, dass die Leute geehrt werden. Da würde ich jetzt aber erwarten, dass jetzt so ungefähr in diesen Tagen eine Meldung rauskommt, er hat die Ehrung jetzt dann doch wieder abgeschafft. Na, weil sonst wird sich Westerbrülle auch als Alt-Nazi-Schützer betiteln lassen dürfen. Na, spätrömische Dekadenz. Bla, Fasel. Der Kerl hat von nichts eine Ahnung, hat eine Fresse, die ist so groß, dass da irgendwie 3 Supertanker durchpassen. Und naja, also jetzt könnte er mal zeigen, dass er da nicht nur heiße Luft absondern kann, sondern dass er in seinem eigenen Ministerium in der Lage ist, die Leute im Griff zu haben. Glaube ich nicht, dass er das ist, also von daher, ja. So. Das war am Dienstag. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke, hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt, gibt es jetzt erstmal keine Mittelaltermusik mehr, sondern es gibt wieder das, was ich bis Kompott 221 an dieser Stelle regelmäßig hatte. Genau da machen wir nämlich weiter. Nämlich mit Alison Crow und dem Titel Secrets That Aren't My Own. Der ist 6 Minuten 17 lang, stammt aus dem Album Secrets Originals, gefunden bei Jamendo und da auch kostenlos herniedergeladen. Gefolgt ist das Ganze von einem Ausschnitt aus den Mitternachtsspitzen vom 9. Oktober. Herr Schmiegler darf sich mit dem Thema raus befassen. 5 Minuten 28 hat er da. Habe ich bei YouTube gefunden. Hust. Und dann sage ich, Sonne. Gefällt mir. Vor allem, weil ich eine Mütze auf habe. Danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Uhr sagt 10.02 Uhr. Und ich sage viel Spaß mit Secrets von Alison Crow und dem Herrn Schmiegler. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
And I take them for myself. I am covered in guilt, but it's not my own. And there isn't any reason for me to feel like I'm dying.
Trying to scream out. müssen hier raus, raus auf die Straße. Während wir uns hier mal wieder einen schönen Abend machen und uns gegenseitig unsere ältesten Witze erzählen, stehen anderswo Tausende im Strahl der Wasserwerfer, trotzen den bis an die Zähne bewaffneten Schergen der Staatsmacht und lassen sich auch von einer mehrfachen Überdosis Pfefferspray nicht verblenden. Wissen Sie, seit Jahren, ach was sage ich, seit Jahrzehnten hocken wir jetzt hier in diesem vermöfften Wartesaal. Und da muss doch mal die Frage gestattet sein, worauf warten wir eigentlich? Auf die nächste abgelatschte Pointe, den nächsten unrasierten Gag? Es kann doch nicht wahr sein, dass wir uns hier drinnen kollektiv belustigen, während da draußen die Menschen ernst machen. Also, gleich im Anschluss an diese Sendung stürmen wir den Kölner Hauptbahnhof. Besetzen den nächsten Intercity nach Stuttgart und im Morgengrauen stehen wir im Schlossgarten und zeigen den Rambos von der unterirdischen Bahnhofsmission mal, was eine solidarische Harke ist. Oder sollten wir vielleicht zuerst nach Gorleben und die dortigen Anti-AKW-Aktivisten unterstützen in ihrem Kampf gegen den Endlagerwahnsinn? Ach, oder wissen Sie was? Am besten, wir fahren direkt nach Berlin zur Generalabrechnung mit den schwarz-gelben Lobbyistenknechten und Sozialkahlschlägern. Ah, das wird ein Fest. Da gießen wir dann ein paar Liter Öl ins Feuer der Empörung und sorgen dafür, dass der Herbst 2010 zum heißesten Herbst seit Erfindung der Montagsdemo wird. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und zwar mit der Schwäbischen Eisenbahn. Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Dass ausgerechnet Stuttgart, die Hauptstadt der Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauer, zum Geburtsort einer neuen Protestkultur wird. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Merkel im Bundestag die schwäbische Hausfrau zu ihrem höchstpersönlichen Vorbild erklärt hat. Und jetzt geht diese schwäbische Hausfrau auf die Barrikaden und wirft mit Kastanien, während die Merkel auf der anderen Seite steht und zulässt, dass ihrem Vorbild von gestern die Zähne ausgeschlagen werden. Und warum tut die Merkel das? Na, weil sie der festen Überzeugung ist, dass diejenigen, die da in Stuttgart demonstrieren, nur eine Minderheit sind. Denn die Mehrheit in diesem Land, die tut genau das, was die Mehrheit in diesem Land immer tut. Sie schweigt. Deshalb nennt man sie auch schweigende Mehrheit. Los! Bloß keinen Ärger, sondern wegducken, abducken und ja nicht aufmucken. Wer sich in Gefahr begibt, der kommt in ihr um. Und wer das Maul zu weit aufreißt, der muss sich nicht wundern, wenn es ihm gestopft wird. Die schweigende Mehrheit besteht dementsprechend vor allem aus Feiglingen, Duckmäusern und Mitläufern. Und man findet sie in der Regel hinter geschlossenen Wohnzimmergardinen, an winzigen Türspionen oder in sonst irgendeiner sicheren Entfernung. Die einzigen Lebenszeichen, die es von dieser Spezies gibt, sind anonyme Anrufe zwecks Denunziation, missliebiger Mitmenschen oder Anzeigen von Unbekannten. Und wenn Sie wissen wollen, was diese Leute so denken, dann müssen Sie nur in die diversen Diskussionsforen ins Internet, zum Beispiel zum Thema Sarrazin oder Islam oder Hartz IV. Und da ist es auch egal, ob Sie bei Bild oder Spiegel online nachgucken. Das Geschrei ist überall gleich laut und gleich widerwärtig. Da versteckt sich das kranke Volksempfinden dann hinter irgendwelchen obskuren Kürzeln oder virtuellen Decknamen und lässt dann so richtig die frustrierte Sau raus. Und wisst ihr was, ihr anonymen Dreckschleudern, es kotzt mich an. Kommt doch einfach mal raus aus der Deckung und zeigt euer wahres Gesicht. Ihr könnt doch beispielsweise eine eigene Partei gründen. So eine Art Sammelbecken für alle Unzufriedenen und zu kurz gekommenen. Ihr seid doch wirklich mehr als genug. Nach einem Meinungsforscher haben herausgefunden, dass 15% der Wählerinnen und Wähler einer Sarrazin-Partei ihre Stimme geben würden. Und das, obwohl kein Mensch wissen kann, was so eine Partei eigentlich fordern würde, weil es sie ja noch gar nicht gibt. Aber wenn es sie gäbe, dann wäre sie quasi aus dem Stand die drittstärkste politische Kraft in Deutschland. Unglaublich! Thilo Sarrazin als Galionsfigur des Rechtspopulismus, wie der smarte Geert Wilders in Holland. Eigentlich nur sehr schwer vorstellbar. Denn wer den Thilo in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit beobachtet hat, der weiß, dass er mit dieser Aufgabe einfach überfordert wäre. Das schafft er nicht alleine. Da bräuchte der schon Hilfe. Aber potenzielle Helfershelfer gäbe es ja genug. Der Chefredakteur der Bild-Zeitung wird Pressesprecher. Friedrich Merz macht die Finanzen. Wolfgang Clement die Industrielobbyarbeit. Und Roland Koch zieht sich die extrem konservativen Hosen an und wird Innenminister. Familie und Jugend macht die Eva Herrmann, Ackerbau und Viehzucht die Gabriele Pauli. Und für die Umwelt kommt der ehemalige grüne Oswald Metzger. Dem ist es egal, in welcher Partei er ist. Hauptsache, er macht Karriere. Ach ja, und die Außenpolitik. Die Außenpolitik, die übernimmt die Erika Steinbach vom Bund der Hinterbliebenen und Vertriebenen. Ja, noch ist Polen nicht verloren. Und dann sind da ja noch... dann sind da ja noch der Peter Hane, der Henrik Broder, der Otto Schily und ich hätte da auch schon einen Vorschlag für einen Namen dieser neuen Partei. Wie wäre es mit Die Querulanten oder besser noch Volkes Stimme? Motto, wir sagen, was Sie hören wollen. Dann hätte das Schweigen der Mehrheit endlich ein Sprachrohr. Also ich fände das gut, da wüsste man wenigstens, wo man dran ist. Aber wahrscheinlich wird nichts draus. Denn das ist ja das Elend mit den Querulanten. Die tun nichts, die wollen nur meckern.